Wie bringe ich meinen Stoffwechsel wieder in Schwung? Was tun bei Schilddrüsenproblemen? Helfen eigentlich Entgiftungskuren? Und wie kann ich die Gewichtszunahme in den Wechseljahren aufhalten? Falls euch diese Fragen brennend interessieren, dann seid ihr hier genau richtig. Und damit willkommen im neuen Jahr und zur neuen Folge unseres Ernährungsdocs-Podcasts. Direkt eine Sonderfolge, nämlich mit euren Fragen. Mein Name ist Julia Dehmann, ich bin Wissenschaftsjournalistin und spreche hier alle zwei Wochen mit den NDR Ernährungsdocs darüber, wie anders Essen Erkrankungen lindern oder sogar heilen kann. Und natürlich auch darüber, welche Ernährung euch hilft, gesund zu bleiben.
Die Ernährungsdocs.
Mit mir im Studio ist heute Dr. Viola Andresen, Internistin und Ernährungsmedizinerin. Moin Viola.
Moin Julia.
Heute wollen wir uns um den Stoffwechsel kümmern und über die verschiedensten Kanäle haben uns fast 2000 Fragen von euch erreicht. Die können wir natürlich heute nicht alle beantworten, aber wir werden zumindest das beantworten, was die meisten von euch interessiert.
Wow, 2000 Fragen, da kann man mal sehen, das ist echt ein spannendes Themengebiet und alle interessieren sich dafür. Und notfalls müssen wir hier ein Bett aufstellen und so eine 24-Stunden-Folge aufnehmen.
Ja, ganz genau, das machen wir vielleicht irgendwann mal, so einen Marathon. Aber Viola, bevor wir jetzt zu den Detailfragen kommen, ist es vielleicht jetzt zum Anfang erst einmal wichtig zu klären, was mit Stoffwechsel eigentlich gemeint ist. Das wird ja so allgemein hin irgendwie immer wieder erwähnt, aber wir sollten vielleicht auch nochmal klären, warum der einfach auch so wichtig für unser Gewicht und auch für unsere Gesundheit ist. Und diese Frage hat uns zum Beispiel auch Angie geschickt. Also sie fragt wirklich, was ist überhaupt Stoffwechsel? Wie funktioniert es? Was ist dessen Rolle und Funktion? Vielleicht hast du so eine etwas bildhafte Erklärung auch für uns.
Naja, im Grunde genommen sagt es der Name schon, Stoffwechsel. Das heißt, Stoffe gehen von einem Zustand in einen anderen über. Und man sagt im Grunde, es betrifft die gesamten Transport- und Umwandlungsvorgänge von Stoffen in lebenden Organismus. Also es betrifft die Nahrungszufuhr, die Verdauung, die Verteilung der Stoffe im Körper und letztlich auch die Ausscheidung unbrauchbarer Abfallprodukte. Und natürlich wird durch die Umwandlung der Nährstoffe Energie erzeugt, aber natürlich auch Körpersubstanz. Ich meine, wir müssen wachsen. Das heißt, das muss alles irgendwo herkommen. Alles das ist Stoffwechsel. Es werden Hormone produziert, es wird Muskelmasse aufgebaut, es wird Fett aufgebaut, was wir vielleicht nicht so wollen. Aber immer wenn die Bausteine von Zellen zum Beispiel, die Zellwände, alles das sind Stoffe, die wir ursprünglich mal gegessen haben, die dann durch den Stoffwechsel in diesen Zustand gebracht werden. Und wie gesagt, die Abfallprodukte, die wir nicht brauchen können im Organismus, die werden eben ausgeschieden. Und diesen ganzen Komplex nennt man Stoffwechsel.
Okay, haben wir das schon mal zu Anfang geklärt. Finde ich super, super wichtig. Eine Frage, die uns tatsächlich auch häufig gestellt wurde, ist, wie man denn jetzt erkennt, ob der Stoffwechsel eben noch wirklich rund läuft. Und dazu möchte ich gerne die Frage von Janine vorlesen. Sie schreibt, ich bin 41 Jahre alt, ernähre mich ausgewogen, treibe regelmäßig Sport und seit knapp einem Jahr steigt mein Gewicht, obwohl ich nichts verändert habe. Liegt das am Alter oder ist der Stoffwechsel verlangsamt? Vielleicht auch beides, werden wir gleich klären. Woran erkenne ich, dass der Stoffwechsel nicht mehr richtig funktioniert? Und dann schieße ich noch hier die von Margarete hinterher. Ich habe gehört, es gibt verschiedene Arten von Stoffwechseltypen. Wie findet man raus, zu welchem Typ man gehört? Also muss man sagen, wir haben wirklich viele, viele Fragen dazu bekommen. Ne? Leute, die sagen, ich mache viel Sport, ich esse eben nur wirklich meine 3 Mahlzeiten und irgendwie passiert nichts. Aber es ist eben auch individuell und da gibt es ja auch vielleicht aber ein paar universelle Tipps. Ne? Was ist so deine Erfahrung? Also woran liegt das, wenn der Stoffwechsel nicht mehr so richtig funktioniert?
Naja, also diese Fragen beziehen sich ja alle im Grunde auf den sogenannten Energiestoffwechsel. Das heißt, Nährstoffe, die wir mit dem Essen aufnehmen, werden für Energieverbrauch genutzt und die Energie, die wir nicht benutzen, die zu viel aufgenommen wurde, die wird eben in Fettdepots gepackt. Und Menschen, die eben Gewicht zunehmen, stellen fest, dass sie plötzlich, obwohl sie das Gleiche essen wie vorher, plötzlich mehr Fett aufbauen. Und das ist ja oft mit diesen Fragen gemeint, nach dem Motto, läuft mein Stoffwechsel nicht mehr rund. Das bezieht sich wirklich nur auf diesen einen Teil. Und das hat tatsächlich unterschiedliche Gründe. Wir haben einen gewissen Ruhe-Energieverbrauch, der sich im Laufe des Lebens tatsächlich ändert. Das heißt, mit zunehmendem Alter und eine klassische Schnittstelle sind die Wechseljahre. Also gerade Frauen merken das eben besonders. Da geht dieser Grundumsatz einfach zurück. Das heißt, wir verbrauchen einfach grundsätzlich weniger Energie. Und dadurch dürfen wir einfach nicht mehr so viel essen. Wenn wir das gleiche essen wie vorher, nehmen wir zu. Und das ist etwas, was von der Natur so eingerichtet wurde. Wahrscheinlich war das früher auch so überlebenswichtig, weil vielleicht ohnehin Nahrung knapp war und man dann in dem Alter einfach besonders darauf angewiesen war, nicht mehr ganz so viel zu benötigen. Letztlich heute haben wir das Problem, dass wir dann unser Ernährungsverhalten anpassen müssen. Es gibt auch Dinge natürlich, die den Energiestoffwechsel beeinflussen. Wichtig, das betonen wir in den Folgen ja auch immer, ist die Muskelmasse. Also viel Muskulatur hebt den Grundverbrauch. Das heißt, wenn man zum Beispiel mehr Sport treibt, mehr Muskelmasse aufbaut, dann kann man den Grundumsatz auch steigern. Aber am Ende des Tages ist es halt immer diese Energiebilanz, Energiezufuhr, Energieverbrauch.
Genau, und auf die Besonderheiten der Wechseljahre, du hast es gerade schon angesprochen, gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein. 41 ist jetzt vielleicht erstmal nicht so ein Alter, wo man daran denken würde, aber da kann schon losgehen, ne? Theoretisch.
Ja, absolut. Mhm. Und etwas, was wir natürlich auch immer bemerken, ist, dass viele Menschen überhaupt nicht wirklich wissen, wie ihre Ernährung läuft. Die haben das Gefühl, ich habe den ganzen Tag gar nichts gegessen. Und am Ende des Tages wird dann der Latte Macchiato und der Griff in die Snackbox beim Arbeitsplatz gar nicht mitgerechnet. Und das sind auch so Dinge, wo man eben mal gucken muss, wie viel wird denn tatsächlich einfach verzehrt? Und da kann zum Beispiel auch so ein Ernährungstagebuch total gut helfen.
Mhm. Finde ich einen wichtigen Tipp. Ich würde jetzt gerne mal auf diese Stichwörter Hungermodus oder auch Diätkrank gucken. Das thematisiert ihr auch immer mal wieder in der TV-Sendung mit euren KandidatInnen. Das heißt, es sind Menschen, die haben wirklich über Jahre, teilweise Jahrzehnte immer wieder so richtige Diäten gemacht und nehmen eben trotzdem immer mehr an Gewicht zu und entwickeln vielleicht auch Folgeerkrankungen. Also wieso können eben zu viele Diäten auch den Stoffwechsel tatsächlich verlangsamen?
Ja, das ist auch wieder so eine Hilfestellung aus der Natur im Grunde genommen. In Hungerzeiten, wenn wir nicht genug zu essen haben, dann kann der Körper seinen Energieverbrauch drosseln. Das heißt, wir verbrauchen deutlich weniger Energie. Früher war das in Hungersnöten total wichtig. Heutzutage wird das künstlich induziert durch diese Diäten. Das heißt, der Körper hat das Gefühl, oh Gott, ich verhungere, also ich muss meinen Grundumsatz runterfahren und alles, was irgendwie erdenklich übrig ist, wird in die Fettdepots gepackt, damit ich überleben kann. Und aus diesem Hungermodus kommt man dann nach vielen Diäten gar nicht mehr raus. Das heißt, der Körper bunkert einfach alles. Der Stoffwechsel wird sozusagen runtergefahren, um mal dieses Bild zu nutzen. Und da nehmen die Menschen immer mehr zu, obwohl sie immer weniger essen.
Und viele Betroffene interessiert natürlich, wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Und dafür möchte ich dir gerne jetzt nochmal drei Fragen vorlesen. Ich ziehe die so ein bisschen zusammen. Die erste von Wilma. Wie kann ich meinen Stoffwechsel wieder in Schwung bringen? Ich bin über 60 und nehme trotz Ernährungsumstellung und regelmäßiger Bewegung schwer ab. Esse ich zu wenig? Das haben mir schon viele schlanke Menschen gesagt. Dann die von Caro, die hat mit einer Abnehmspritze erfolgreich abnehmen können, aber jetzt stagniert das Gewicht. Also sie hat 25 Kilo abgenommen und jetzt, obwohl sie sich bewegt, weiterhin wenig isst, stagniert das Gewicht. Aber sie ist, sagt sie, noch weit von ihrem Zielgewicht entfernt. Könnte es daran liegen, dass mein Stoffwechsel auf Sparflamme geschaltet hat? Und Tatjana fragt, durch die ganzen Diäten habe ich meinen Stoffwechsel wohl ruiniert. Wie kann ich ihn wieder aufbauen, um wieder Gewicht zu verlieren?
Also hier sind im Grunde mehrere Punkte wichtig. Das eine ist natürlich, wenn man massiv Gewicht abnimmt, dann sinkt auch der Energieverbrauch. Das heißt, Gewicht ist Energieverbrauch und je weniger Gewicht, desto weniger verbraucht man. Das heißt, es ist ganz normal, dass man beim Abnehmen irgendwann ein Plateau erreicht und dann muss man theoretisch noch weiter das Essen oder die Nahrungszufuhr reduzieren, um dann nochmal wieder weiter abnehmen zu können. Um aber zu vermeiden, in den Hungerstoffwechsel zu kommen, soll man natürlich auch nicht zu wenig essen. Man kann tatsächlich all diesen Betroffenen, die die Fragen gestellt haben, auch nur raten, dass sie wirklich mal ein Protokoll führen und gucken, wie viel essen sie denn tatsächlich. Es gibt ja heute auch sehr viele Apps, die man zur Hilfe nehmen kann, die einem relativ gut sagen können, wie viel man bei der körperlichen Aktivität, die man pro Tag hat, wie viel Energie man dann zusätzlich verbraucht für die Gewichtsklasse, dass man guckt, wo stehe ich eigentlich, um das wirklich ganz gezielt beantworten zu können. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wie kann ich vielleicht auch den Energieverbrauch steigern durch noch mehr körperliche Aktivität, durch mehr, wie gesagt, Muskeltraining. Das ist auch individuell unterschiedlich.
Ich möchte jetzt gleich gerne nochmal auf ein paar Fragen gehen, die sich speziell auf den Stoffwechsel bei bestimmten Erkrankungen beziehen, wie zum Beispiel bei Schilddrüsenerkrankungen. Aber jetzt möchte ich erstmal auf so Begriffe wie Detox oder Stoffwechselkuren und Diäten kommen. Wenn man so Stoffwechsel nämlich googelt, dann kommt man ja fast automatisch zu so Begriffen eben wie Stoffwechselkur oder auch Stoffwechseldiät. Und auch dazu haben uns ein paar Fragen erreicht. Zum Beispiel schreibt Sarah, Manche machen sogenannte Stoffwechselkuren, bei denen man Kalorien reduziert und Supplemente einnimmt, Sinn. Und ich finde, so der Gedanke liegt ja erstmal so ein bisschen nah, ne? Also wenn ich weniger Nährstoffe aufnehme, dann hole ich mir die eben aus den Supplements wieder rein, also aus Nahrungsergänzungsmitteln. Und dann gibt's aber auch noch eine spezielle Form und danach hat uns Keno gefragt. Da werden eben noch Schwangerschaftshormone tatsächlich zusätzlich eingenommen. Er fragt, was haltet ihr von der HCG-Diät?
Tatsächlich gar nichts. Das war meine Idee und gut, wir kennen oder viele Frauen kennen das, in der Schwangerschaft ist ihnen total übel und sie müssen teilweise erbrechen, können nicht genug essen und das wird viel auf dieses Schwangerschaftshormon HCG geschoben und das war mal die Idee, das kann man auch mal aktiv zuführen, um abzunehmen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Studien, die wirklich gezeigt haben, dass das nicht funktioniert und dass es tatsächlich teilweise sehr viel Nebenwirkungen machen kann. Kopfschmerzen, Störungen der Regelblutung, Reizbarkeit, Unruhe. Und diese Diät ist auch tatsächlich sehr hypokalorisch, ich glaube nur 500 Kilokalorien. Also das ist nichts, was wir empfehlen würden, dann kommt wieder der Hungerstoffwechsel in Gang. Also das ist keine Ernährungsform, die wir empfehlen können.
Okay, ich habe es eben schon mal angekündigt, nicht nur Diäten, auch Krankheiten können ja den Stoffwechsel negativ beeinflussen. Ne? Zum Beispiel, wenn man eben so Autoimmunprozesse, wenn die Schilddrüse angreifen, wenn die Hormonproduktion gestört ist, wenn man bestimmte Medikamente einnehmen muss oder auch wenn die Psyche belastet ist. Und genau dazu kommen wir jetzt. Andrea schreibt uns, aufgrund einer langjährigen Hashimoto-Erkrankung ist mein Grundumsatz stark reduziert. Hashimoto ist ja eine Schilddrüsen-Autoimmunerkrankung. Ne? Obwohl ich reduziert esse, nehme ich stetig zu. Gibt es für mich eine Möglichkeit, den Grundumsatz zu steigern mittels Ernährung?
Ja, also auch hier gibt es eigentlich fast immer die generelle Empfehlung und auch in Studien ganz gut belegt, dass die mediterrane Ernährungsweise helfen kann, dass man einfach viel komplexe Kohlenhydrate zu sich nimmt, Vollkornprodukte, dass man daraus die Energie schöpft, aber eben natürlich auch Ballaststoffe für die Blutzuckerregulation, Proteine für den Muskelaufbau, gute Öle, antientzündliche Oxidantien aus Obst und Gemüse. Und ganz wichtig ist immer, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, am besten in Form von Wasser oder ungesüßten Tees. Auch wichtig, ausreichend schlafen. Da gibt es ja auch gute Studien, dass man, dieses berühmte Schlank im Schlaf, dass man im Schlaf ganz gut Fettdepots abbauen kann. Und es lohnt sich bei all diesen Formen, wo wirklich die Gewichtsabnahme sehr schwer fällt, mal zu untersuchen, ob man nicht vielleicht eine Insulinresistenz hat. Weil das auch ein Faktor ist, der natürlich unglaublich zur Gewichtszunahme führt, beziehungsweise eine Gewichtsabnahme erschwert. Und das kann man ja medikamentös unterstützen.
Okay, also da vielleicht wirklich auch nochmal der Gang zum Arzt, nochmal gucken, sind vielleicht auch die Schilddrüsenmedikamente richtig eingestellt, ne? Sowas ist ja auch immer wichtig.
Natürlich, also das habe ich jetzt mal vorausgesetzt, dass die Grunderkrankung gut behandelt ist, aber natürlich, wenn die Grunderkrankung aus dem Ruder gelaufen ist, dann ist das natürlich der erste Ansatz auf jeden Fall. Und es gibt es ja in beide Richtungen. Es gibt Erkrankungen, die sozusagen den Stoffwechsel träge machen, wie wir so sagen, und andere, die das total anheizen. Also schwere Infektionskrankheiten, Tumorerkrankungen, wo die Menschen einfach wahnsinnig Gewicht abnehmen, weil der Energieverbrauch zu hoch ist.
Übrigens, insbesondere zur Ernährung bei Schilddrüsenerkrankungen habe ich mit Viola in Folge 41 gesprochen, wer da nochmal genauer nachhören möchte. Uns haben auch Fragen erreicht von Frauen, die nach einer Brustkrebserkrankung Medikamente nehmen müssen. Zum Beispiel von Karin. Sie schreibt, ich muss aufgrund meiner Brustkrebserkrankung Tamoxifen nehmen. Seitdem ist mein bis dahin schon träger Stoffwechsel komplett zusammengebrochen, schreibt sie. Ich esse mittlerweile nur noch 2 Mahlzeiten am Tag in der Hoffnung, dass das lange Fasten den Stoffwechsel anregt. Aber es passiert nicht wirklich was. Was kann ich tun? Und dann schiebe ich noch die hinterher von Tina. Ich bin 70 Jahre, habe vor 6 Jahren die Diagnose Brustkrebs bekommen und musste Aromatasehemmer einnehmen. Kann ich meinen Stoffwechsel wieder in Gang bringen?
Also vielleicht einmal ganz kurz, der Stoffwechsel komplett zusammengebrochen ist natürlich jetzt nicht korrekt, weil sonst würde man, da wäre man nicht lebensfähig. Also der Stoffwechsel funktioniert schon noch, aber gemeint ist natürlich, dass der Energiebedarf abgenommen hat. Und was man wissen muss, ist, dass natürlich diese ganzen Brustkrebsbehandlungen typischerweise ja sogenannte Antihormone sind. Das heißt, die sind Gegenspieler zu Hormonen und sind daher sozusagen das Extrem von Wechseljahren. Und da haben wir einerseits den Mechanismus, dass der Grundverbrauch, Energieverbrauch tatsächlich abnimmt. Und zusätzlich entsteht häufig auch eine Insulinresistenz durch diese Behandlungen. Das heißt, da haben wir genau das Problem. Und da geht es wirklich gar nicht darum, dass man jetzt total viel fastet, also dass man eben hypokalorisch ist, sondern auch wirklich sinnvoll ist, dass man sehr viele Nährstoffe zu sich nimmt, aber eben sich eher von Dingen ernährt, die nicht so viel Insulin benötigen. Da haben wir natürlich die Insulinpausen, ja, aber nicht unbedingt die Essenspausen. Und da kommt eigentlich auch wieder, wie immer, die mediterrane Ernährung mit Gemüse, Obst, Nüssen, Hülsenfrüchten. Und genau, denn hypokalorisch haben wir das Problem mit dem Hungerstoffwechsel, das ist dann kontraproduktiv.
Okay, also hier eigentlich auch ne, nicht zu wenig essen vor allem, sondern eben das Richtige. Ganz genau. Aber natürlich auch nicht zu viel, ganz genau.
Und auch hier wieder ganz wichtig, immer auch die körperliche Bewegung mit im Blick nehmen.
Eine weitere Erkrankung, bei der natürlich die Ernährung eine extrem große Rolle spielt, ist Diabetes. Und dazu hat uns Micha geschrieben. Er hat Diabetes Typ 2 und war auch schon bei der Ernährungsberatung. Er macht 2 bis 3 Mal die Woche Sport, ist Maler von Beruf und er schreibt, wie kann ich meinen Stoffwechsel wieder anregen? Mit Sport klappt es nicht. Ich habe es versucht mit Essen umstellen. Irgendwie fruchtet nichts. Kilogramm habe ich schnell drauf, aber loswerden eher nicht. Ich habe eigentlich nur einen dicken Bauch, den ich loswerden will.
Ja, da muss man eben auch mal genau gucken. Also Diabetes Typ 2 ist natürlich typischerweise vergesellschaftet mit einer sogenannten Insulinresistenz. Dann ist die Frage, wie ist er da überhaupt behandelt? Ist er nur mit Diät behandelt? Ist er auch mit Medikamenten behandelt? Da gibt es natürlich Medikamente, die gezielt diese Insulinresistenz angehen. Da haben wir das Metformin oder auch die neuen GLP-1-Analoga, die sogenannte Abnehmspritze, die natürlich auch dort wirkt, aber eben auch ein klassisches Diabetes-Medikament eigentlich ist. Und da kann man natürlich unterstützen und auch hier, ich glaube, es ist immer gut, nochmal genau die Ernährung zu überprüfen, was wird gegessen. Und da kommen unsere üblichen Empfehlungen, dass man eben sehr gemüselastig ist, meiden von Kohlenhydraten, von schnell wirksamen Kohlenhydraten, ist gerade bei Diabetes, wo es ja um Zucker und Insulin geht, ganz entscheidend.
Ja, danke schön. Vielleicht hilft das mich ja noch mal ein bisschen. Und eine Erkrankung, die wozu uns wirklich auch viele Fragen erreicht haben, muss man sagen, ist das Lipödem. Vielleicht können wir da auch nochmal das nutzen, um nochmal zu erklären, was das eigentlich ist. Und dazu stelle ich jetzt beispielhaft mal die Frage von Jacqueline. Wie kann ich meinen Stoffwechsel als Lipödem-Patientin besser in Schwung bringen? Selbst bei wenig Kalorienaufnahme speichert mein Körper scheinbar alles, was mir bei einer Hungersnot sicher helfen würde, aber eben nicht im Hier und Jetzt. Oh, sehr schön, auch noch humorvoll.
Also Lipödem ist nochmal eine Sonderform. Das ist ja eine sogenannte Fettverteilungsstörung. Betrifft tatsächlich meistens Frauen und da wird das Fett vor allen Dingen an Armen und Beinen abgelegt, auch oft sozusagen ungleich. Dann ist ein Bein dicker als das andere. Es kann aber zusätzlich noch zu Wasseransammlung, Ödemen in den Beinen kommen. Es kann zu Lymphstau kommen und die Beine können zum Teil sehr schmerzhaft werden. Die Ursachen sind eigentlich unbekannt. Es tritt häufig im Zuge von Hormonumstellungen auf, also zum Beispiel in der Pubertät, in der Schwangerschaft, in der Menopause. Was sicherlich oft ein Problem ist, dass aufgrund der Beschwerden in den Beinen oder auch Armen einfach die körperliche Aktivität oft abnimmt. Das heißt, im Grunde genommen so dieses klassische bewegt euch mehr funktioniert dann oft ganz schlecht.
Weil es einfach weh tut. Ne?
Das tut einfach weh. Mhm. Und diese klassischen Tricks mit dem Insulin einsparen funktionieren bei diesen Fettdepots leider auch nicht gut, weil das ist ein sogenanntes insulinunabhängiges Fett, was gesundheitlich tatsächlich von Vorteil ist, weil dieses Fett ist nicht so ungesund, aber es ist natürlich für die Frauen dann oft sehr belastend. Und bei starken Fettansammlungen in den Beinen und auch teilweise Armen wird am Ende des Tages oft auch eine Fettabsaugung empfohlen.
Um einfach auch die Beschwerden zu lindern. Ne? Und klar, natürlich auch, um sich vielleicht ein bisschen wohler im Körper zu fühlen. Aber hier muss man ganz klar sagen, da kann man mit Ernährung gar nicht so viel gegen machen, gegen
also
diese Erkrankung. Ne?
Speziell gegen die Fettansammlung in den Beinen schwierig. Also viele Frauen sind zusätzlich auch noch übergewichtig, jetzt vielleicht im Bauchbereich. Mhm. Und da gelten natürlich die üblichen Dinge. Aber für dieses klassische Lipödem ist das sehr schwierig.
Finde ich jetzt auch nochmal ein richtiger Hinweis. Vielleicht sollten wir dazu auch nochmal eine eigene Folge machen. Mal gucken. Es hat uns auch einiges an Fragen erreicht zum Thema Cortisol. Das ist ja so bekannt als eben unser Stresshormon. Das heißt, das geht immer so oft so ein bisschen miteinander irgendwie einher. Zumindest glauben das viele und ne, Stress und Cortisol. Dazu haben uns ein paar Fragen erreicht und dazu möchte ich jetzt auch zweimal beispielhaft stellen. Einmal die von Katrin. Sie schreibt, hat Stress einen Einfluss auf den Stoffwechsel und wie sehen die Folgen aus? Kann ich gegensteuern und wenn ja, wie?
Ja, also Stress hat auf jeden Fall Einfluss auf den Stoffwechsel, wobei wir auch immer unterscheiden zwischen akutem Stress und chronischem Stress. Beim akuten Stress haben wir eigentlich eher einen höheren Energieverbrauch. Das ist ja quasi diese Notsituation. Der Tiger steht vor uns, wir müssen wegrennen. Da brauchen wir natürlich ganz schnell eine Energiebereitstellung. Das ist ja meistens nicht gemeint. Gemeint ist eher dieser chronische Stress und da haben wir dieses berühmte Stresshormon Cortisol, was schon natürlich dafür sorgt, dass Fett beispielsweise eher im Bauchfett abgelegt wird. Da spielt Cortisol tatsächlich eine Rolle. Inwieweit jetzt dieser Stress wirklich alleine schuld ist am Übergewicht, das ist sicherlich im Einzelfall schwer zu unterscheiden. Aber es kann auf jeden Fall dazu beitragen, zumal das auch oft einhergeht mit Schlafstörungen und vor allen Dingen auch oft ungesundem Essverhalten in Stresssituationen. Das heißt, da kommt oft einfach sehr viel zusammen, eine Gemengelage.
Dazu passt vielleicht auch die Frage von Sigrun, die ich jetzt noch schieben möchte. Ich bin 69 Jahre alt, habe begonnen, meine Ernährung umzustellen, nehme aber sehr schwer ab. Jetzt wird im Bekanntenkreis davon gesprochen, mein Cortisolspiegel sei zu hoch. Ich kann ja auch nachts nicht durchschlafen und habe eine Birnenfigur. Könnte das zutreffen oder ist das jetzt gerade modern, den Cortisolspiegel fürs Übergewicht verantwortlich zu machen? Und dazu muss man ja sagen, in den sozialen Medien gibt es ja massiv Content zu einem Cortisolbauch, Cortisolface, also dass das Gesicht aufgequollen ist, weil man zu viel Cortisol hat. Ist wirklich ein Megatrend. Also Cortisol soll irgendwie an allem schuld sein und vor allem eben daran, dass man an Übergewicht und dass man nicht abnehmen kann.
Ja, das ist natürlich so in der Form überhaupt nicht richtig. Also es gibt Erkrankungen, wo pathologische Mengen von Cortisol produziert werden, dass das Hormon einfach in einem Übermaß im Körper vorhanden ist. Cortisol produzierende Tumoren, dann kann es zu so einem Aussehen kommen oder auch wenn man eine hochdosierte Cortisontherapie medizinisch einsetzt, dann gibt es diesen berühmten Cortisonbauch oder auch dieses Cortisongesicht. Das ist der sogenannte Morbus Cushing. Das passiert aber auf gar keinen Fall infolge von chronischem Stress. Das sind keine Cortisolspiegel, die in irgendeiner Weise so etwas begünstigen würden. Was wir natürlich aber sehen, ist, dass es eine genetische Veranlagung gibt, ob man eher ein Birnen- oder eher ein Apfeltyp ist. Das haben wir auch schon in anderen Folgen, glaube ich, besprochen. Wo das Fett angelagert wird, ist einfach auch teilweise genetisch vorgegeben, ob man eher zu Bauchfett neigt oder eher zu Hüftspeck. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen, da muss man mit dem Vorlieb nehmen, was einem die Natur gegeben hat.
Aber Birnen- oder Apfeltyp, das hat ja jetzt wenig mit Cortisol zu tun, oder?
Jein, also ein hoher Cortisolspiegel sorgt eben tatsächlich für diese berühmte Stammfettsucht, also dafür, dass das Fett im Bauch angesetzt wird und dass Muskeln abgebaut werden. Also die Menschen mit starker Cortisontherapie oder eben auch solchen Tumoren, die haben eben wirklich ganz dünne Beine, ganz dünne Arme, einen dicken Fettbauch und eben sehr große oder wie soll man sagen, so ein Mondgesicht, ein sehr rundes Gesicht.
Da kann Sigrun dann jetzt vielleicht in ihrem Bekanntenkreis punkten, indem sie sagt, meine Figur spricht eher nicht für einen erhöhten Cortisolspiegel, wenn sie eher der Birnentyp ist.
Ne? Stimmt, völlig richtig. Da bin ich gerade eben drauf reingefallen. Genau, also das spricht sogar total dagegen.
Ja, sehr gut. Konnten wir hier vielleicht auch einen Mythos aus der Welt schaffen. Gehen wir mal weiter von den Krankheiten hin zu dem gegenteiligen Problem. Die meisten sind ja frustriert, wenn der Stoffwechsel scheinbar irgendwie so ein bisschen eingeschlafen ist. Aber es gibt eben auch Menschen, bei denen es andersrum ist. Und ich muss gestehen, ich gehöre da auch so ein bisschen zu. Unser Stoffwechsel hat es besonders eilig, meint man. Und ja, so sehr wir auch versuchen, ein bisschen mehr Gewicht oder Muskelmasse aufzubauen, der Körper verbrennt gefühlt einfach irgendwie alles. Und dazu hat uns eine Userin geschrieben, es geht immer nur um Gewichtsabnahme. Ich möchte so gerne zunehmen und schaffe es nicht. Das heißt immer, ich habe einen zu guten Stoffwechsel. Stimmt das? Gibt es sowas, beziehungsweise kann man ihn beeinflussen? Sie oder er, wissen wir tatsächlich nicht genau, wiegt 48 Kilo bei 1,68. Das ist schon echt relativ schlank. Und dann möchte ich noch die von Uwe dazu packen. Welche Ansätze gibt es bei schlechter Nahrungsverwertung? Kennt man so ein bisschen von Nilpferden, glaube ich, wobei die ja eher gegenteilig aussehen. Eher Untergewicht, nur viel Essen hilft nicht. Was wäre das Richtige?
Also grundsätzlich stimmt es tatsächlich so, dass es einfach genetisch Unterschiede gibt, ob man ein guter Verwerter oder ein schlechter Verwerter ist. Das kennen wir ja, glaube ich, alle im Bekanntenkreis. Zwei Menschen, die das gleiche essen, haben längst nicht die gleiche Verwertung.
Aber vielleicht können wir das noch mal kurz an dieser Stelle. Also guter Verwerter heißt eigentlich, der Körper speichert alles ein. Und schlechter Verwerter heißt, der Körper wird alles los. So, ne? Und ist dann, das sind eher die Schlanken dann.
Genau, ne? Schlechten Verwerter sind die Schlanken. Und die guten Verwerter sind die, die alles in die Depots packen für schlechtere Zeiten. Okay, ja. Das ist tatsächlich genetisch auch ein bisschen bedingt. Da muss man, wie gesagt, mit der Ausstattung zurechtkommen, die einem die Natur gegeben hat. Am Ende des Tages gilt für alle Varianten abnehmen oder zunehmen, es geht um die Energiebilanz. Wie ist die Energie, die ich zugeführt habe und wie ist die, die ich verbrauche? Und letztendlich funktioniert es nur darüber, dass man sich da anpasst. Das heißt, am Ende des Tages muss man natürlich schon dann mehr essen, wenn man zunehmen will. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass man guckt, was man isst. Also ich habe das auch teilweise in den Sprechstunden, dann essen die Patienten total gesund, kiloweise Gemüse und Obst. Das ist natürlich dann, wenn man zunehmen möchte, nicht so sinnvoll, weil dann ist der Magen voll, man ist schon satt, hat aber gar nicht so viel Energie aufgenommen. Da geht es oft darum zu gucken, dass man in kleinen Portionen möglichst energiereich sich ernährt. Und da haben wir das klassische Zusätzen mit Ölen, mit Fetten, mit gesunden Fetten, wenn es geht, eiweißreich, um die Muskulatur aufzubauen und wirklich zu gucken, wie ist die Energiedichte, Nussmuse. Da haben wir ja alle möglichen Dinge, wo man mit kleiner Menge Essen viel Energie und gute Energie zuführen kann.
Ja, da kann ich auch gerne meinen kleinen Zwischensnack, den ich mir manchmal, wenn ich so vorm Abendessen Hunger habe, aber weiß, ich kann jetzt nicht irgendwie noch ein ganzes Brot oder so essen, weil es gibt in 2 Stunden was, dann nehme ich gerne mal so einen dicken Löffel Mandelmus mit einer Dattel drauf.
Perfekt.
Oder?
Und schmeckt lecker.
Es ist super, super lecker. Es ist wie eine Süßigkeit, aber gar nicht so ungesund, glaube ich. Ein weiteres wichtiges Thema, was viele von euch wirklich bewegt, ist der Stoffwechsel im Alter. Ich hatte es schon angekündigt und damit einhergehen zumindest bei Frauen da eben oft auch die Veränderungen in den Wechseljahren. Und dazu möchte ich jetzt 2 Fragen vorlesen, und zwar die von Stefanie. Sie schreibt, wie ändert bzw. beeinflusst das Alter den Stoffwechsel und wie kann man hierbei unterstützen? Und Sandra schreibt speziell zu den Wechseljahren, ich möchte gerne wissen, wie man den Stoffwechsel in den Wechseljahren wieder in Schwung bekommt. Ein Schwimmring ziert meinen Bauch und Hüften und ich bekomme es nicht in den Griff. Ich mache Sport und bewege mich auch viel, aber nichts scheint zu helfen.
Ja, also ich glaube, wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen. Es ist tatsächlich so, dass der Grundumsatz abnimmt. Das heißt, Frauen in den Wechseljahren fangen an zuzunehmen, wenn sie ihre Ernährung nicht umstellen oder ihre Bewegung anpassen. Das heißt, letztendlich ist diese Gewichtszunahme im Grunde der Standard, weil die meisten Menschen ja Jahrzehnte irgendwie ein Leben gelebt haben, womit sie wunderbar ihr Gewicht halten konnten, und plötzlich nehmen sie zu. Und da gibt es eben nur die Option zu sagen, okay, ich muss jetzt meine Ernährung und meinen Lebenswandel ändern, oder man nimmt eben immer weiter zu. Bis zu einem gewissen Grad natürlich. Irgendwann verbraucht man ja auch wieder mehr, weil man schwerer geworden ist. Und man hat im Grunde so eine andere Stellschraube dann. Man sagt ja immer, man hat so eine gewisse Stellschraube, wo sich das Gewicht so einpendelt. Und das ist eben in den Wechseljahren dann oft vielleicht mal 5 bis 10 Kilo mehr oder nach den Wechseljahren. Und ja, wie auch hier die Energiebilanz. Man muss gucken, was verbrauche ich, was esse ich und wo kann ich dann ansetzen. Und eben ein wichtiger Punkt, es kann auch hier bevorzugt zu einer Insulinresistenz kommen. Das heißt, hier haben wir dann auch noch zusätzlich hormonelle Probleme, die das Abnehmen erschweren. Und da würde ich in jedem Fall raten, das mal abklären zu lassen bei einem Arzt, weil man da eben tatsächlich medikamentös auch ein bisschen unterstützen kann.
Wenn ihr übrigens mehr zum Thema Ernährung in den Wechseljahren und bei Hormonumstellungen wissen wollt, da lege ich euch die Folge 62 und 42 ans Herz. Da sprechen wir nämlich jeweils über diese beiden Themen. Und jetzt kommt eine Info, die wird euch absolut vom Hocker hauen. Wusstet ihr, dass ihr eure Leber in nur 4 Tagen entgiften könnt? Und zwar mit einem super einfachen Ingwer-Shot-Rezept. Und so geht's. Nehmt eine Knolle Ingwer, gießt sie mit heißem Wasser auf und dazu ein bisschen Basilikumblätter und 1 Teelöffel Chili Magic. Chili Magic, das ist ein Muss für alle Menschen, die gesund leben wollen. Und mit dem Code EDOC26 spart ihr beim Bestellen ganze 25%. Also kauft jetzt alle Chili Magic und eure Leber wird's euch danken.
Klingt ja super, muss ich sofort haben.
Das war natürlich totaler Quatsch, aber so oder so ähnliche Ansagen sieht man und hört man ja in Beiträgen und Reels oder Stories auf Social Media. Und ja, die sind euch sicherlich auch schon untergekommen. Hier auch, Viola, hast du sowas auch schon mal gesehen?
Unbedingt, man wird ja quasi überschüttet damit.
Und damit sind wir jetzt auch schon beim nächsten Themenschwerpunkt, nämlich Detox, also entgiften, entschlacken. Und jetzt wollen wir wissen, ist da wirklich was dran oder ist das irgendwie nur so ein Trend und welche Wundermittelchen helfen wirklich? Ich stelle jetzt mal ein paar Fragen hintereinander weg, weil es da, glaube ich, um ähnliche Dinge geht. Also Jasmin schreibt uns, in verschiedenen Veröffentlichungen zum Thema Ernährung ist immer wieder von der Bildung von Stoffwechselschlacken die Rede, die die Gesundheit negativ beeinflussen und deshalb ausgeleitet werden sollen. Gibt es sowas und wie soll ich mir so eine Schlacke vorstellen? Ich habe dabei die Assoziation von Klärschlamm oder ähnliches, was auf physischer Ebene wahrscheinlich Blödsinn ist. Dann schreibt Uli Wulli, gibt es wirklich einen übersäuerten Stoffwechsel? Der Körper reguliert doch über die Nieren und die Magensäure den pH-Wert. Und Elke fragt, wie entgiftet man seinen Körper am besten?
Oh wei, das sind jetzt ganz viele Themen auf einmal. Also grundsätzlich diese klassischen Schlacken, die da die Rohre verstopfen oder sowas, die gibt es natürlich nicht. Das ist irgendwie eine Erfindung, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Also wir haben keine Schlacken. Was wir natürlich haben, ist, dass im Rahmen von Stoffwechselprozessen in den Zellen durchaus auch mal Stoffe übrig bleiben. Und die werden tatsächlich im Rahmen von Zellerneuerung eben mal abgebaut. Und da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Da gibt es schon Dinge, die diese Vorgänge etwas fördern können und somit sozusagen die Entrümpelung im Kleinen zumindest verbessern können. Diesen übersäuerten Stoffwechsel, das ist auch so eine Geschichte tatsächlich, wie der Fragesteller da schon ganz richtig sagt, der pH-Wert wird komplett reguliert durch unsere Körpersysteme. Wir haben keine Übersäuerung im Stoffwechsel, das gibt es nicht. Das wäre oder gibt es nur in Extremsituationen bei schwerstkranken Menschen auf der Intensivstation. Das gibt es nicht. Säure-Base-Haushalt wird von der Natur organisiert, da haben wir keine Übersäuerung. Haben wir jetzt alles?
Wie entgiftet man seinen Körper am besten?
Ja, genau. Also dieses Entgiften, das klingt ja so, als ob wir überall Gifte rumliegen haben. Das stimmt so nicht. Das ist nicht richtig. Es gibt aber Prozesse, die wir anregen können, um eben sozusagen das kleine Entrümpeln anzugehen. Das sind ja typischerweise diese Fastenkuren. Da sagen wir, es gibt ja dieses Stichwort Autophagie, wo sozusagen Zellen, die nicht mehr so richtig gut funktionieren oder Zellabfälle, die noch übrig sind, angegriffen werden, weil durch die Fastensituation einfach keine Energie zur Verfügung gestellt wird und dann diese kleinen Abfälle im Körper sozusagen genutzt werden, um einfach Energie zu verbrauchen. Und das kann man natürlich schon mal machen und es ist auch gezeigt worden, es gibt ja zunehmend Studien zu dieser Longevity, also wo man sagt, langes, gesundes, gutes Leben, dass da tatsächlich intermittierendes Fasten durchaus das Leben verlängern oder zumindest auch verbessert verlängern kann.
Ja, speziell zum Fasten kommen gleich auch noch mal ein paar Fragen. Aber was man ja, glaube ich, festhalten kann, also entgiften, den Körper entgiften, dafür haben wir ja zwei sehr, sehr wichtige Organe, ne? Also die Nieren und die Leber, oder?
Absolut, genau. Und der Körper ist ja zum Glück so darauf eingestellt. Also einige Stoffe nehmen wir ja gar nicht erst auf. Die wandern durch den Darm durch und werden wieder ausgeschieden. Und da helfen uns tatsächlich auch die Darmbewohner, zum Beispiel die Pilze. Ganz wichtig, alle haben immer Angst vor Pilzen im Darm, aber die sind ganz, ganz wichtig, dass die wirklich auch krebserregende Stoffe und all sowas wegfuttern und dann mit dem Stuhl ausscheiden. Also ganz wichtig, da geht es schon mal los. Und alles, was übers Blut aufgenommen wird, wandert erstmal durch die Leber. Da findet ein riesen Entgiftungsprozess statt. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir unsere Leber gesund halten. Und Stoffe, die dann sozusagen noch ausgeschieden werden müssen, die werden dann über die Niere ausgeschieden.
Super, haben wir das auch schon mal geklärt. Und dann kommen jetzt noch so ein paar Geheimmischungen, würde ich sagen, oder beziehungsweise Fragen dazu, aber durchaus mit natürlichen Zutaten, also nicht unserem Chili Magic hier, was wir natürlich nicht verkaufen wollen, sowas. Vera fragt, wie wirkt sich Kurkuma, Zimt und Ingwer auf den Stoffwechsel aus?
Ja, das sind alles Bestandteile, die im Grunde die zum Beispiel antioxidative Fähigkeiten haben, das heißt, die unterstützen die Leber bei ihrer Entgiftungsfunktion, also die Leber macht die Arbeit, aber diese Stoffe können das eben unterstützen, helfen bei der Zellerneuerung, schützen die Zellen vor schädlichen Veränderungen, sind antientzündlich wirksam. Also das sind alles Gewürze, die wir auf jeden Fall empfehlen, der Ernährung zuzusetzen. Aber man kann das wunderbar in der normalen Ernährung tun und muss nicht irgendwelche Zauberstoffe für teures Geld im Internet bestellen, wo man auch immer vorsichtig sein muss, weil man gar nicht weiß, was da alles drin ist. Und es gibt immer wieder mal Dinge, die aufgedeckt werden, dass da Giftstoffe drin sind, je nachdem, wo das angebaut wurde, dass da vielleicht zu viel Blei, Quecksilber oder sonst was drin ist in diesen Produkten. Also davor warnen wir auf jeden Fall.
Das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, ne? Also wir beide könnten jetzt ja hier wirklich sowas entwerfen, zusammenpanschen und verkaufen, weil eben Nahrungsergänzungsmittel nicht unter die Regulierung von Medikamenten fallen. Ne?
Genau, richtig. Deswegen also lieber auf die natürliche Variante setzen.
Zum Beispiel
bei Zimt empfehlen wir immer den Ceylon-Zimt. Das war auch nochmal wichtig.
Stimmt, vielleicht. Genau, weil der Cassia-Zimt, der ist nicht so gesund, glaube ich. Ne?
Mhm.
Ja. Da gibt es dann auch noch die Frage von Bockler. Chilis, Zitronen, Wasser etc. Bringt das den Stoffwechsel wirklich hoch? Also wahrscheinlich meint sie eben, beschleunigt das den Kalorienverbrauch?
Nicht unbedingt, aber auch das gehört zu diesen berühmten antientzündlichen, antioxidativen Lebensmitteln, die auf jeden Fall den Stoffwechsel in der Leber verbessern und das Entgiften unterstützen. Aber diese Idee, dass man irgendwas trinkt oder isst und dadurch plötzlich 1000 Kilokalorien pro Tag mehr verbrennt, das wird ja oft in der Werbung suggeriert, das ist so einfach nicht.
Jetzt hast du gerade schon mehrfach auch die Leber erwähnt, ist ja einfach auch ein wichtiges Entgiftungsorgan in unserem Körper. Und es haben auch tatsächlich Leute speziell zu so Leberkuren gefragt. Also kann man die Leber wirklich mit einer speziellen Kur irgendwie entfetten?
Naja, also auf jeden Fall. Das geht schon mal damit los, dass man die Dinge meidet, die für die Leber schlecht sind. Das sind an vorderster Front natürlich Alkohol, aber eben auch rasch wirksame Kohlenhydrate, Zucker, Weißmehlprodukte und, was wir auch wissen, Fructose. Fructose ist ein Zucker, der in der Leber, wenn er etwas im Übermaß vorkommt, sofort vor Ort in Fett umgebaut wird. Und das führt eben zu der berühmten Leberverfettung und dann kann die Leber eben ihre Arbeit nicht mehr so gut verrichten. Das heißt, der erste wichtige Schritt ist, dass man die Leber erstmal entlastet vor den schädigenden Stoffen. Und dann gibt es auch schon Substanzen, die da unterstützen sollen. Wir hatten einige ja eben schon genannt. Und ganz wichtig sind hier auch mal die Bitterstoffe zu nennen, die auch die Leberstoffwechselfunktion unterstützen können.
Dazu hat uns tatsächlich auch Felicitas eine Frage geschrieben. Also wie sinnvoll sind die beworbenen Bitterstoffsupplements zur Anregung des Stoffwechsels und Verbesserung der Verdauung?
Ja, also Bitterstoffe können tatsächlich gerade bei Verdauungsstörungen durchaus Symptome lindern. Und wie gesagt, die Leber wird offensichtlich unterstützt in ihrer eigentlichen Tätigkeit der Entgiftungsfunktion. Aber auch hier, ich denke, man muss nicht alles als Supplement zu sich nehmen, sondern man kann wunderschön Bitterstoffe über die Nahrung zuführen. Zum Beispiel über Salate wie Radicchio, wie Chicorée, Endivisalat. Man merkt ja schon, die schmecken auch bitter. Es gibt auch viele Gemüsesorten. Also ich würde immer wieder dafür plädieren, das lieber über die normale Ernährung zu versuchen, als jetzt irgendwelche Pillen einzuwerfen.
Letzte Frage zum Thema so Stoffwechselkuren. Da fragt uns Julia tatsächlich zu. Sind gekaufte Saftkuren zu empfehlen, in Klammern hoher Zuckergehalt? Und wie lange sollte die erste Saftkur sein? Ist eine Saftkur auch zu empfehlen, wenn man Bulimie hat? Zurzeit habe ich die Essstörung im Griff, aber Angst, während der Saftkur Essattacken zu bekommen.
Grundsätzlich ist bei allen Formen von Essstörungen, ob Bulimie oder Anorexie, nicht zu empfehlen, so eine strenge Ernährungsumstellung oder eine Fastenkur zu machen, weil das alles immer Trigger für die Essstörung sind. Also davon würde ich grundsätzlich abraten, in solchen Situationen das überhaupt durchzuführen. Bei gesunden Menschen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis, tatsächlich viele Saftkuren enthalten sehr viel Zucker. Das finden wir nicht so sinnvoll. Also man kann natürlich mal eine mehrtägige Saftkur machen und man kann jetzt nicht fest sagen, die muss nur 3 Tage, 5 Tage dauern. Das ist auch individuell unterschiedlich, wie lange hält man das durch, wie lange kriegt man es gut umgesetzt. Und da wäre natürlich auf jeden Fall der Fokus auf Gemüsesäfte zu setzen und weniger auf Obstsäfte, weil Obst hat tatsächlich viel Zucker.
Okay, jetzt haben wir schon so ganz grob diese Fastenkuren mal angestriffen und ich möchte jetzt nochmal genau auf diesen Prozess eingehen, den du eben schon mal genannt hast, nämlich die Autophagie, also diese Zellreinigung, die eben beim Fasten eintritt. Dazu haben uns natürlich auch sehr, sehr viele Fragen erreicht und genau, dann stelle ich mal die erste von Sarina. Was sagt ihr zum Thema Basenfasten? Ist das sinnvoll oder nicht? Und wenn ja, wie lange sollte ich Basenfasten? Wird Fasten auch für Frauen ab 40 empfohlen. Es heißt, dass sich das Intervallfasten mit Verzicht auf Frühstück negativ auf den weiblichen Hormonhaushalt auswirkt, besonders im Alter ab 35 Jahren. Ist das richtig? Welche Fastenkur empfiehlt ihr alternativ? Welche ist gut verträglich?
Oh wei, das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, weil das
noch
natürlich
viele Fragen.
Ist erstmal ganz viele Fragen und tatsächlich ist es auch sehr unterschiedlich. Also das Basenfasten, da haben wir wieder das Thema. Das hat ja eigentlich als Hintergrund, man hat einen übersäuerten Körper, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, das gibt es so in der Form nicht, aber ein Basenfasten ist tatsächlich eine sehr gesunde Ernährungsweise, ist extrem gemüselastig und wird ja typischerweise so für 2 Wochen gemacht. Und das ist eine sehr gesunde Ernährung, die man eigentlich allen Leuten empfehlen kann, Kalorien reduziert, aber eben noch viele Nährstoffe. Also ich glaube, Basenfasten ist etwas, was die meisten Menschen auf jeden Fall durchführen können. Intervallfasten ist natürlich etwas, was sich auch nicht in jeder Lebenslage umsetzen lässt. Da sagen wir ja immer, man isst nur an 8 Stunden, also innerhalb von 8 Stunden am Tag, der Rest der Zeit wird gehungert. Das halten viele nicht durch. Das ist nicht für jedermann geeignet. Bedeutet auch wieder, dass man in den Mahlzeiten, die man dann zu sich nimmt, eher mehr essen muss, um dann genug Energie bis zur nächsten Mahlzeit zu haben. Das schaffen auch viele gar nicht. Eine Alternative ist dann vielleicht das sogenannte Insulin-Trennfasten, wo man zumindest eine Mahlzeit, also man hat dann noch 3 Mahlzeiten, hat dann eine Mahlzeit, wo man zum Beispiel komplett Kohlenhydrate weglässt. Dann hat man zumindest diese berühmten Insulinpausen, hat dadurch auch so einen Fasteneffekt. Bezüglich dieses Frühstücks weglassen, das ist mir jetzt nicht geläufig, da kann ich gar nichts dazu sagen. Das wäre mir jetzt nicht bekannt, dass das ein Problem ist. Speziell ab 35, dazu kann ich gar nichts sagen. Und insofern die Frage, was wir empfehlen, da würde ich sagen, man muss das durchführen, wenn man wirklich partout eine Fastenkur machen möchte, die für einen ins Leben passt.
Das ist ein sehr, sehr wichtiges Stichwort. Also dazu hat uns auch Steffi zum Beispiel geschrieben. Sie hat früher wirklich zum Start ins Jahr, passt ja sehr gut, sehr gute Erfahrungen mit Heilfasten gemacht und wird das gerne auch wieder versuchen. Ist ja vielleicht auch gerade nach dieser Zeit, wenn man sich irgendwie mit Plätzchen und Braten vollgehauen hat, gar nicht so schlecht. Sie schreibt aber, seit ich Mutter bin, fehlt mir aber leider auch in Urlaubszeiten die nötige Ruhe und Energie. Welche Fastenalternative könnt ihr empfehlen, wenn man zusätzlich dem Bewegungsdrang kleiner Menschen gerecht werden will?
Ja, was ja eine tolle Alternative ist, ja dieses berühmte Scheinfasten. Mhm. Da gibt es ja auch sehr gute Rezepte. Wir haben ja auch dazu tatsächlich ein Buch rausgebracht, also zu dem ganzen Detox-Thema. Und da sind ja auch Rezepte zum Beispiel dieses Scheinfasten, wo man im Prinzip auch für einige Tage kalorienreduzierte, sehr gemüselastige Mahlzeiten zu sich nimmt, die eben den Fasteneffekt hat. Das heißt, man hat schon, der Körper hat das Gefühl, man fastet. Also wir können diese Autophagieprozesse in Gang setzen. Die Zellreinigung wird in Gang gesetzt, ohne dass man in diesen extremen Hungermodus verfällt. Und das kann man tatsächlich eigentlich auch so ziemlich in jeder Lebenslage immer mal wieder ein paar Tage einstreuen. Und wir hatten ja schon mal kurz das Thema dieser Langlebigkeitsforschung. Da wird ja tatsächlich auch empfohlen, dass jeder Mensch das eigentlich im Jahr einige Male machen sollte, um ein langes, gesundes Leben zu ermöglichen. Da gibt es schon Studien, die das andeuten, dass das hilft.
Dazu hat uns auch Monika geschrieben, dass sie so ein bisschen die Sorge hat, dass sich dann nach dem Scheinfasten quasi ihr Körper alles mehrfach an Kalorien zurückholt. Aber das ist ja genau hier nicht der Fall, ne? Also das verhindert man ja genau damit eigentlich, oder?
Genau, und da ist auch ein Trick natürlich auch, dass man das jetzt nicht wochenlang macht. Man macht das immer wieder mal ein paar Tage. Man streut es quasi ein in seinen normalen Alltag. Dann hat der Körper gar nicht die Zeit, in so einen Hungermodus zu kommen. Sondern wenn man es nur 3 Tage macht, dann merkt der Körper noch gar nicht, oh Moment, ist jetzt die Hungerzeit angesagt. Und dann ernährt man sich wieder normal und streut halt solche Scheinfasten-Episoden immer mal wieder ein im Laufe des Jahres.
Finde ich, ist ein ganz guter Tipp, ne? Auch für Menschen, die jetzt vielleicht nicht diese ganze Woche Heilfasten irgendwie mal machen können. Was aber natürlich wichtig ist, und dazu haben uns auch Fragen erreicht, wenn man fastet, also Michelle schreibt, ne, sie hat eine Schilddrüsenunterfunktion, muss extrem aufpassen, dass sie nicht zunimmt, möchte gerne ihren Stoffwechsel anregen und sie hat eben Anfang September tatsächlich gefastet, hat dabei aber Muskelmasse verloren. Wie kann sie das denn verhindern?
Das kann man im Grunde beim klassischen Heilfasten gar nicht verhindern, weil da nimmt man ja gar keine Kalorien zu sich. Und das Erste, was der Körper angreift, ist die Muskelmasse. Deswegen nehmen die Leute ja auch in der Phase extrem schnell ab. Das ist aber natürlich nicht die Körpersubstanz, die wir eigentlich verlieren wollen, sondern wir wollen ja Muskeln erhalten und Fett abbauen. Das heißt, Heilfasten ist auch keine ideale Methode, um abzunehmen beispielsweise. Das macht man aus anderen Gründen. Grundsätzlich kann man das, wie gesagt, gar nicht verhindern. Man kann natürlich gegensteuern, indem man versucht, dann vor allen Dingen nach dieser Fastenepisode wieder sehr viel Eiweiße zu sich zu nehmen und natürlich einfach auch Muskeltraining anzubieten. Die Eiweiße werden nur in die Muskelmasse eingebaut, wenn man auch körperlich trainiert. Also der Klassiker ist, die Leute trinken ihre Eiweißshakes und hoffen, dass sie dann aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Das funktioniert nicht, sondern man muss natürlich auch trainieren.
Und umgekehrt natürlich, aber wenn man jetzt Kraftsport macht und sich eben zu wenig Eiweiß zuführt, dann werden auch nicht wirklich Muskeln aufgebaut, ne?
Richtig, das muss beides zusammenkommen.
So, bevor wir jetzt zu unserem abschließenden Fazit kommen, möchte ich noch mal kurz auf Alkohol und Rauchen eingehen. Dazu schreibt uns zum Beispiel Melanie, kann man den Konsum von Alkohol durch eine Leberkur ausgleichen?
Nein. Also grundsätzlich, also Alkohol ist ein Zellgift und es ist besonders schädlich natürlich für die Leber. Was viele Menschen auch unterschätzen, ist, dass Alkohol sehr kalorienhaltig ist. Das heißt, Alkohol ist ein Lebensmittel und das berühmte Feierabendbier oder auch das Viertel Wein, das sind Kalorien, die in den Tagesbedarf mit reinzählen und insbesondere wirklich auch bei vielen Menschen zur Gewichtszunahme beitragen, weil das oft nicht so mitgezählt wird, dass man abends auch nochmal was trinkt. Wenn man natürlich viel Alkohol konsumiert hat, vielleicht über die Feiertage, dann kann es sicherlich hilfreich sein, anschließend die Leber ein bisschen zu entlasten durch gesunde Ernährung, Meiden von Alkohol und dann vielleicht auch, wie gesagt, was wir schon angesprochen haben, was die Bitterstoffe und Ingwer, Kurkuma, was wir schon genannt haben, das kann das unterstützen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, man kann sich den Freifahrtschein erkaufen nach dem Motto, ich trinke jetzt ganz viel Alkohol, weil ich ja hinterher wieder die Leberkur mache. So einfach ist das nicht. Also lieber die Leber von vornherein gut behandeln.
Das ist ja oft das Gute, dass nach diesem ja doch sehr alkoholreichen Dezember und sehr ja nahrungsmittelreichen, auch nicht so oft so gesunde Sachen, ne, wie gesagt Plätzchen, Braten, das ist irgendwie so das, dass danach im Januar ja oft dieses, so jetzt ist der Neustart, dann gibt es irgendwie den Veganuary, dann da wird weniger Fleisch gegessen oder überhaupt weniger tierische Produkte und eben diesen Dry January, die Fitnessstudios boomen, also da kommt ja dann wirklich so wieder das Gesundheitsbewusstsein oft automatisch, ne, nach diesem Monat, der oft sehr, sehr ungesund ist, zumindest so für den Körper. Das ist eigentlich, finde ich, oft, weiß ich nicht, ob das die Gesellschaft so ganz, ganz clever irgendwie doch dann macht.
Ja, wahrscheinlich schon, aber wir haben immer diesen schönen Spruch, man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Diese 14 Tage Feierei oder Festtage, die machen einen nicht dick, die machen nicht die Leber kaputt, sondern es ist ja eher das, was man übers Jahr im Verhalten hat. Und ich glaube, natürlich ist es ganz hilfreich, dass man dann, wie du schon sagtest, im Januar vielleicht so diesen Aufbruchstimmung hat, jetzt will ich mal was für meine Gesundheit tun. Das haben ja wirklich viele Menschen. Das ist eben nicht nur, um diese zwei Wochen Weihnachtszeit auszugleichen, sondern das sollte ein Aufbruch in die Zukunft für ein generell gesundes Leben sein, sowohl was die Ernährung angeht, als auch den Sport und überhaupt alles, das gesamte Verhalten.
Ja, und das funktioniert ja vor allem besonders gut, wenn man eben da für sich etwas wählt, was man gut und lange durchhalten kann. Also nicht zu extrem vielleicht. Ne?
Nein, absolut. Das sagen wir auch immer wieder. Wir wollen ja keine Diäten, sondern es geht ja um eine gesunde Ernährungs- und Lebensweise.
Okay. Ich möchte noch eine letzte Frage stellen, die ja auch, glaube ich, viele, viele Menschen betrifft. Da schreibt Chris, sie hat letztes Jahr aufgrund einer Nasennebenhöhlenoperation mit dem Rauchen aufgehört, was ja sehr, sehr löblich ist. Und seitdem sagt sie aber, ihr Stoffwechsel ist trotz Sport, gesunder Ernährung eingeschlafen. Die Waage zeigt seitdem immer mehr Kilos, obwohl sie eben ja vorher gar nicht so viel gewogen hat. Sie ist weiblich 1,59 und 58 Jahre alt.
Ja, das ist etwas, was wir total häufig sehen und das sogar manche Menschen davon abhält, mit dem Rauchen aufzuhören, die Sorge nämlich der Gewichtszunahme. Das liegt einfach daran, dass Rauchen tatsächlich vor allen Dingen ein wahnsinniger Appetitzügler ist. Die Menschen haben einfach im Grunde gar keine Lust zu essen und das fällt dann weg. Das heißt, der Appetit kommt zurück und oftmals sogar im Übermaß, weil die Menschen auch natürlich vorher gewohnt waren, immer irgendwas im Mund zu haben, eine Zigarette. Und um da sozusagen gegen die Sucht anzugehen, oft dann zusätzlich Dinge gesnackt werden, was man eben dann teilweise auch gar nicht so im Blick hat, wenn man so seine Ernährung betrachtet. Da würden wir trotzdem immer sagen, Rauchen aufhören ist ganz, ganz wichtig. Dann lieber sich da rechtzeitig eine Ernährungsberatung an die Seite holen, die einen durch diesen Weg begleitet. Und am Anfang lieber ein paar Kilo Gewichtszunahme hinnehmen und dann langsam den Weg in eine gesunde Lebensweise zurückfinden.
Okay, also hier ist wirklich eigentlich der Fokus eher darauf, super, Chris, dass du aufgehört hast zu rauchen.
Absolut.
Und das andere, das wird sich schon hinbiegen sozusagen.
Und vor allen Dingen, das ist speziell immer die Phase direkt nach dem Aufhören. Ja. Also das pendelt sich ja ganz oft dann wieder ein.
Ja, Viola, was ist so unser abschließendes Fazit? Also vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, also was ist der Stoffwechsel? Wie erkenne ich eigentlich, ob er gut läuft und was macht den Stoffwechsel müde und was treibt ihn wieder an?
Ja, also wir haben ja schon besprochen, Stoffwechsel heißt einfach, Stoffe werden von einem in den anderen Zustand überführt. Letztlich, viele verstehen unter Stoffwechsel ja vor allen Dingen den Energiestoffwechsel, also ich esse irgendetwas und nehme zu oder ich nehme ab. Und das kann sich im Laufe des Lebens eben ändern. Es kann sein, dass man rascher zunimmt, obwohl man die gleiche Menge isst wie vorher. Das ist leider, hat die Natur eingerichtet, dass der Energiebedarf im zunehmenden Alter meistens abnimmt. Das heißt, man kann weniger essen, um das Gewicht zu halten. Und das ist etwas, was man beobachtet und da kann man tatsächlich nur gegensteuern. Zum Beispiel, indem man seine Ernährung einfach umstellt. Man muss nicht unbedingt weniger essen, aber vielleicht andere Dinge, die genauso viel Essen sind, aber weniger Energie enthalten. Dass man seine Aktivität anpasst, mehr Sport betreibt, mehr Muskel aufbaut, weil Muskelaufbau einfach den Grundbedarf wiederum steigern kann, den Energiebedarf. Das heißt, dann kann man sozusagen auch wieder mehr essen. Wir hatten ja, glaube ich, auch kurz angesprochen, ganz wichtig ist es auch, dass man ausreichend schläft, weil im Schlaf tatsächlich auch das Bauchfett beispielsweise gut abgebaut werden kann. Dass man eine ausgeglichene Psyche hat, das wünscht sich natürlich sowieso jeder. Das lässt sich ja nicht immer so einfach beeinflussen. Aber natürlich hat das Effekte. Menschen, die stark unter Ängsten leiden, stark unter Stress leiden, die haben teilweise einen erhöhten Energiebedarf. Das heißt, die nehmen eher ab. Andere depressive Menschen haben eher einen langsameren Stoffwechsel. Die neigen zur Zunahme oder nehmen auch teilweise Medikamente ein. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht als Thema gehabt. Aber viele Psychopharmaka, die in dem Bereich eingesetzt werden, führen zu einer Gewichtszunahme, weil die eben auch den Appetit anregen. Und das sind auch Dinge, das haben wir, glaube ich, gar nicht so richtig betont.
Aber ja, das hatten wir nur jetzt bei den Brustkrebsmedikamenten.
Ja, ja, genau, genau. Aber es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten, die tatsächlich in den Stoffwechsel so gesehen eingreifen. Und da muss man natürlich immer abwägen, aber da ist die Gesundheit natürlich so wichtig, dass man auch diese Medikamente einnehmen sollte. Und manchmal muss man halt in manchen Lebenssituationen auch mal ein bisschen Gewichtszunahme hinnehmen, um jetzt eine bestimmte Erkrankung gut zu behandeln. Und vieles kann sich dann aber auch nach Absetzen dieser Medikamente dann wieder in den Normalzustand zurückbewegen. Diese Wundermittel aus dem Internet, wo man sagt, nimm 3 Tropfen hiervon oder es gab doch mal diese Gummibärchen oder alles Mögliche, wo man abnimmt.
Alles Mögliche.
Genau, das ist meistens Humbug. Es gibt natürlich tatsächlich Drogen, die wirklich dazu führen, dass man Gewicht abnimmt, sowas wie Amphetamine. Die sind aber gesundheitlich bedenklich, nicht zu empfehlen. Also das heißt, man sollte eigentlich absolut Hände weg von irgendwelchen internetangepriesenen Wundermitteln. Das ist im Zweifelsfall, entweder bringt es gar nichts und ist nur teuer oder es ist vielleicht sogar gefährlich.
Vielen, vielen Dank, liebe Viola. Ich glaube, wir haben jetzt hier ein ziemlich gutes Rundum-Paket gezurrt zum Thema Stoffwechsel, was man machen kann, was man hinnehmen muss und was man besser lassen sollte. Also danke, danke, danke.
Ja, ein schwieriges Thema und ich glaube, da könnten wir wahrscheinlich noch so manche Folge drüber sprechen.
Ich hoffe, wir haben es für euch ein bisschen leichter gemacht, das Thema anzugehen und zu verstehen. Ich danke euch auch für die vielen, vielen tollen Fragen. Das war wirklich also grandios, was da gekommen ist. Super, super spannend. Danke auch für den Einblick so in euren Stoffwechsel sozusagen. Und ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen helfen. Alle unsere Tipps und kostenfreie Rezepte für jeden Tag, die gibt es natürlich auch so auf unserer Homepage. Folgt uns für noch mehr Alltagstipps auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram oder bei WhatsApp. Die Links, die packe ich euch natürlich in die Shownotes. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch. Was passiert, wenn sich 2 Journalisten mit ganz unterschiedlichen Meinungen die wichtigsten Themen der Woche vornehmen? 7 Tage wach ist der etwas andere News-Podcast von rbb24. Christoph Schrag und Hendrik Schröder sind schon jahrelang befreundet und streiten über das, was zählt. Egal ob Politik, Wirtschaft, Kultur oder Gesellschaft, die beiden liefern nicht nur Schlagzeilen, sondern versorgen euch auch mit Denkanstößen. 7 Tage wach gibt es jeden Freitag pünktlich zum Wochenende in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder, und zwar mit einer neuen Spezialfolge. Da spreche ich mit dem Nahrungsergänzungsmittel-Experten Professor Martin Smollig über die meistdiskutierten Nahrungsergänzungsmittel. Bis dahin, lasst es euch gut gehen.